Herzlich willkommen zu 5 nach 12, Hören, was wirkt. Es geht wie immer um die großen Herausforderungen unserer Zeit und über die Menschen, die daran arbeiten, dass es eben nicht 5 nach 12 wird. Diese Folge ist eine Premiere. Zum ersten Mal habe ich drei Gesprächspartnerinnen zu Gast. Und ich gebe zu, ich freue mich besonders darüber, denn mindestens zwei von Ihnen kennen viele von euch von der Bühne, aus Film und Fernsehen. Zu Gast sind heute Barbara Nüsse, eine der großen Schauspielerinnen des Deutschen Theaters. Über Jahrzehnte hat sie bedeutende Bühnen geprägt, unter anderem das Deutsche Schauspielhaus und das Thalia Theater in Hamburg. Des Weiteren ist da Michael Mendel, einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Viele kennen ihn aus zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen. Gleichzeitig ist er ein Mensch, der selbst schwere persönliche Krisen erlebt und zum Glück überwunden hat. Und mein dritter Gast ist Bernhard Lohr. In dem einen Leben ist er Oberarzt in einer Rheuma-Fachklinik und im zweiten Teil Naturschützer und Initiator des Vereins Faszination Regenwald, der sich seit vielen Jahren konkret für den Schutz tropischer Wälder, die einzigartige Vielfalt und die Orang-Utans einsetzt. Die drei verbindet eine gemeinsame Herzensangelegenheit, der tropische Regenwald von Borneo, eine der artenreichsten Regionen unseres Planeten, Heimat der Orang-Utans und zugleich ein Ökosystem, das dramatisch leider unter Druck ist. Bernhard reist seit vielen Jahren dorthin und arbeitet daran, Regenwaldflächen zu schützen und Tiere zu retten. Barbara bringt ebenso gerade frische Eindrücke aus Borneo mit und Michael hat sich unter anderem über Filmprojekte intensiv mit diesem einzigartigen Lebensraum beschäftigt. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen bei 5 nach 12, Barbara Nüsse, Michael Mendel und Bernhard Lohr. Schön, dass ihr da seid.
Ja, danke.
So, bevor wir jetzt mit euch über den Regenwald sprechen und die Bedrohung und auch Lösungsmöglichkeiten, was war denn für euch, ihr kommt ja nur aus völlig unterschiedlichen Bereichen, Regenwald kommt ja erstmal in der Funktion nicht direkt vor, was hat euch dazu bewogen, sich mit Regenwald und mit dem Schutz des Regenwalds auseinanderzusetzen? Was waren bei euch die Punkte, wo das passiert ist?
Ja, dann fange am besten ich mal an, weil ich beschäftige mich mit dem Thema ja schon am längsten, jetzt schon seit, weiß nicht, 96, ja, muss ich selber überlegen, wie lange das schon her ist. Ja, eine spezifische Erfahrung vor Ort, die mich nie mehr losgelassen hat, beziehungsweise die mich dann eigentlich auch zum Naturschutz gebracht hat, war, dass ich ja das Privileg hatte, für 6 Monate meine Doktorarbeit im Tiefland Regenwald von Französisch-Guyana machen zu können. Und normalerweise sieht man ja, wenn man im Regenwald ist, die Bäume nur von unten oder die Baumkronen. Aber wir sind eines Tages, meine beiden Kollegen und ich, auf einen Tafelberg gestiegen und schauten dann eben über den Regenwald bis nach Brasilien hinein. Und da ist uns auch klar geworden, dass die Erforschung des Regenwaldes das eine ist. Mhm. Aber viel wichtiger ist der Schutz des Ganzen. Man weiß heute ganz wenig über den Regenwald, aber die Geschwindigkeit, mit der Regenwald verloren geht, die ist so schnell, dass es im Kern aus unserer Sicht wichtiger ist, den Regenwald zu schützen und Schutzanstrengungen zu unternehmen. Und es führte dann eben dazu, dass wir diesen den Verein Faszination Regenwald e.V. gegründet haben und heute der Fokus für uns auf dem Schutz des Regenwaldes liegt.
Wann hast du den Verein gegründet oder wann habt ihr den gegründet?
2003 haben wir ihn.
Das war höher als 3, also schon eine ganze Weile.
Ja, machen schon das Geschäft schon ein bisschen. Aber ich bin in den Regenwald eben über die Forschung gekommen. Ich war damals für die Uni Ulm im tropischen Regenwald erst Bergregenwald von Ecuador und dann eben die Doktorarbeit im Tieflandregenwald von Französisch-Guyana.
Sind keine Zufälle, man wollte, dass du da angetriggert wirst und angefasst wirst, würde ich sagen.
Ja, ja, ich wollte in den Regenwald, ich muss gestehen, ich habe Biologie deswegen studiert, weil ich irgendwas mit dem Regenwald machen wollte. Okay. Und es ist ja auch gar nicht so leicht, sich mit dem Thema, sozusagen mit dem Thema in Kontakt zu kommen. Und da dachte ich mir, ja, studierst du erstmal Biologie, das ist der sicherste Weg. Und dann hatte ich großes Glück. Weil wie ich im dritten Semester war, hat einer der bekanntesten Tropenökologen Europas den Ruf an die Uni Ulm bekommen. Und damit war mein Weg im Kern vorgezeichnet.
Cool. Barbara, Michael, gab es für euch auch so eine Momente?
Ja, also ich bin eigentlich zum Regenwald über die Orang-Utans gekommen, die ich seit vielen Jahren ganz tief in meinem Herzen liebe und auch als Schauspielerin schon als Vorbilder nehme, weil sie so Wesen sind, die absolut bei sich selber sind. Das ist eine ganz schöne Schule und sie haben was sehr Berührendes und sind uns sehr verwandt halt. Und ich weiß natürlich, dass der Lebensraum der Orang-Utans bedroht ist, der Regenwald, und bin seit vielen Jahren Mitglied und Förderin bei Fans for Nature. Das ist ein Verein, der zusammen mit dem Verein von Bernhard Lohr arbeitet. Und ich weiß, dass der Leiter dieser Organisation jedes Jahr eine Reise macht in den Regenwald und die verschiedenen Camps dort und die Regenwaldgebiete besucht. Und das ist jedes Jahr immer Januar, Februar. Das ist für eine Schauspielerin schwierig, wenn man fest engagiert ist, weil es ist mitten in der Spielzeit. Ja. Und ich habe viel Vorstellungen gehabt. Und in diesem Jahr hat sich das zum ersten Mal wirklich ergeben, dass ich mitten in der Spielzeit los konnte. Und ich war in diesem Januar, Februar zum ersten Mal im Regenwald, ja. Und habe erlebt, was ich vorher nur per Lesen wissen musste, wie groß die Bedrohung ist. Und das ist, wenn man davor steht, sehen, dass an meiner Stimme ist, das erschütternd geradezu.
Ja.
Und ich habe so Gedanken, die ich vorher so zusammengefasst nie äußern konnte. Aber es ist natürlich ein Widerspruch. Der Orang-Utan ist geschützt, aber der Regenwald ist nicht geschützt. Und es nützt natürlich den Orang-Utan nichts, wenn der Regenwald nicht geschützt ist. Und so müssen Organisationen da allen sich stark machen, um den Regenwald zu schützen, um die Tiere zu schützen. Und das hat mich tief beeindruckt. Und ich habe das Gefühl, außer Theater zu spielen, muss ich ab jetzt Hauptsache den Regenwald schützen.
Jetzt war ich schon vorbereitet, aber ich wusste nicht, dass du jetzt das erste Mal da warst. Und ich glaube, die Berührung hört man, wie dieses berührt hat. Und ich sehe sie definitiv. Gab es so eine Szene, wo du sagst, das ist mir durchs Mark gegangen?
Ja, ich habe natürlich auch gelernt, wie so die verschiedenen Stufen dieser Vernichtung dieses Paradieses Regenwald sind. Da wird zuerst das abgeholzt von Holzfirmen, die auch nur die wirklich imposanten, riesengroßen Stämme da rausholen. Der Rest wird dann brandgerodet. Da kann man sich auch gar nicht vorstellen, was da mit den Tieren passiert, wenn das vor sich geht. Auf diesem brandgerodeten Grund werden dann Palmölplantagen angepflanzt. Das geht ungefähr so 20 Jahre. Und danach wird Kohle abgebaut. Und wir sind ziemlich am Anfang der Reise an so einem Kohleabbaugebiet vorbeigefahren. Und das ist eine Wüste.
Ja, die unterirdisch brennt. Ne? Also so habe ich das in Borneo gesehen. Ne? Also das ist unterirdisch, das brennt, dieser Torf oder Moor. Ja. Und das ist nicht zu löschen.
Ja, aber es ist dann eben auch Kohle schon entstanden durch die Ablagerung, die wird gefördert. Und das ist aber eine Art Tagebau, das sieht nicht, keine Flöze tief unter der Erde bei uns. Und da fahren die Autos, diese Riesentrucks rein und raus und holen diese Kohle da raus. Und es ist ein Dreck und ein Staub. Und es gibt eben so rechts und links sieht man immer noch so kleine Reste von Regenwald. Und man weiß, da sitzen Tiere drin auf viel zu engem Raum. Und wir sind da vorbeigefahren und ich war mit einer Reisebegleiterin, wir sind zwei ältere Damen und wir haben wirklich da gestanden und geheult, als wir dem zugeguckt haben. Und wir haben 3 Tage später von der Organisation ein Video zugespielt bekommen, wo man einen Orang-Utan, ich nehme mal an, etwas größeren, schon 7, 8, 9 Jahre oder so, der in dieser Wüste, wo auch überall Müll umliegt, hockte in so einem Müllberg und wühlte in irgendeiner Plastiktüte rum und versuchte da eine Nahrung zu finden, weil die natürlich sich flüchten auf diesen engen Raum und da viel zu viele sind und nicht genug Nahrung. Und das ist wirklich markerschüttert, muss man sagen. Und die Organisation, der ist dann auch gerettet worden von der Organisation und das passiert ständig eben.
Ja, also ich glaube, jetzt muss keiner mehr hinreißen. Die Bilder, die hast du gerade in die Köpfe gezaubert und die haben die Dramatik, glaube ich, sehr gut beschrieben. Lass uns noch zu Michael kommen. Michael, was hat dich bewogen, dich für den Schutz des Regenwaldes einzusetzen?
Ich weiß gar nicht, wie die Anfänge waren.
Ich kann es ein bisschen erläutern. Ja. Mein Anliegen ist es ja, auf das Thema Regenwald aufmerksam zu machen, die Faszination und auch die Bedrohung des Regenwaldes.
Ja.
Und eines der besten Medien war damals das Fernsehen. Und da war mein Gedanke, ich suche mir einfach eine bekannte Persönlichkeit, die mit mir in den Regenwald fährt über deren Erfahrungen, Erlebnisse, Abenteuer dann sozusagen die Faszination des Ökosystems Regenwald Bericht erzählt wird. Und ich hatte damals ganz viele bekannte Menschen angeschrieben. Die meisten hatten gleich mal gar nicht geantwortet. Aber ein paar wenige hatten geantwortet. Aber bei Michael kam es dann zum Gespräch. Irgendwann rief er an und sagt, du, komm doch mal bei mir vorbei. Und wir wohnten damals 100 Kilometer auseinander. Und da bin ich zu ihm gefahren. In München wohnte er damals und habe ihm das so ein bisschen dargestellt, was wir da vorhaben. Und anfangs hat er schon so ein bisschen geschluckt, weil ich habe ihm dann erklärt, er muss mit uns in die Baumkronen hochklettern und ist dann 40 Meter über dem Regenwald, eben im Kronendach des tropischen Regenwaldes.
Ich habe es ja auch gemacht.
Genau, und mein Eindruck war ja, es war letztlich einfach die Lust, den Regenwald, sagen wir, erleben zu dürfen, wie man ihn eben sonst dann halt auch nicht erlebt. Ja. Und wenn man alleine in den Regenwald fährt, dann sieht man es natürlich nicht so intensiv, wie man mit zwei Kollegen und mir, also drei Forschern in den Regenwald fährt. Also es war zum einen Interesse, den Regenwald kennenlernen zu dürfen und ich denke auch ein Stück weit Abenteuerlust. Ja. Abenteuerlust kennst du ja, dich ja schon seit längerem.
Ja, also ich habe ja wirklich ganz wahnsinnige Sachen gemacht. Ich bin zum Beispiel von Oslo nach Hammerfest zu Fuß gelaufen, 1000 Kilometer. Ich bin zu Fuß durch Korsika über Monte Cento, über den höchsten Berg und habe nicht gewusst, dass da oben Schnee liegt und hatte nur Sandalen dabei. Und ich war irgendwie 16, 17 Jahre alt. Ja. Und meine Eltern, die haben, ich bin dahin getrennt, ja, und nach Marseille und dann übergesetzt nach Ajaccio und dann bin ich da gibt es eine Jägerhütte und so. Und ich hatte mir so Pläne hatte ich mir besorgt und bin danach gelaufen und dann habe ich aber bis zum nächsten, weil ich nur 30 Kilo Gepäck auf dem Buckel hatte und über den Monte Cinto wollte ich nicht mit so viel. Und dann habe ich gewisse Teile zum nächsten Bahnhof vorausgeschickt und habe ich aus Versehen genau den Teil der Karte, den ich brauchte, hatte ich weggeschickt. Und ich hatte im Reiseführer noch auf dem Titelblatt hatte ich einen Berg und einen See. Und dann denke ich, ja, an dem See muss ich vorbei. Und den habe ich nie gefunden. Ich habe den 3 Tage lang gesucht, bis ich gemerkt habe, der war ausgetrocknet und ich habe unten in dem trockenen Bett gelegen. Also ich habe wirklich hanebüchene Sachen erlebt. Ja. Und ja, also die Abenteuerlust, die war schon immer bei mir. Ne? Also wie gesagt, Korsika und Norwegen. Ich habe nie bei der Bundeswehr gedient, ja, weil ich war Verweigerer, ja, und kam da einigermaßen gut raus, indem ich Medizin genommen habe und einen Blutdruck von 220 hatte oder was, und da haben die gesagt, wir sind zu Hause, wir brauchen sie nicht. Naja, und ja, nur die Abenteuerlust war schon immer da, wie gesagt, und ja, und der Regenwald, ja, der hat mich deswegen besonders fasziniert, weil das eine Welt ist, die ich aus lauter Abenteuerlust und aber eben Neugierde und wissensbegierig war, zu wissen, wie das Ding funktioniert. Und da habe ich gesagt, das muss ich mir irgendwie mal angucken, weil das sind die wir kennen ja unsere Wälder nur so, ja, also ich habe in Stuttgart gelebt und Stadtwälder und was es alles gibt. Ja, da geht man halt rein und geht man in den Wald rein und wenn man traurig ist oder wenn man mal schweigen will oder sonst was. Also unsere Wälder sagen mir nicht so viel, ja. Außer, dass ich natürlich auch weiß, dass unsere Wälder leider auch vom Borkenkäfer befallen sind und sonst was, ja. Also, ja. Denen es auch nicht gut geht, ja. Genau. Und naja, also insofern hat mich das immer interessiert und habe ich gesagt, verdammt nochmal, irgendwie muss man da mal vergucken, ob man da irgendwie was verändern kann, ob man was machen kann. Und dadurch kam eben mein Interesse dafür und das ist bis heute so geblieben.
Jetzt hast du ja, Michael, du hast gerade was über Gesundheit gesprochen, zu einem anderen Kontext mit Armee, aber hattest du ja gerade oder hast gesundheitliche Krisen überstanden. Da haben wir auch ehrlicherweise eine Parallele, zwar nicht mit dem eigentlichen Ursache, aber zum Glück mit dem Ergebnis. Verändert das diese Erfahrung, den Blick auf Natur und Leben? Hat das mit dir was gemacht?
Meine Krebskrankheiten?
Mhm.
Nö. Ich habe den Krebs, jetzt bitte nicht stutzen, ich habe ihn willkommen geheißen. Ich habe gesagt, wenn du in mir wohnst und mein Mitesser bist oder mein Mitbewohner bist, dann muss ich dich lieben. Und dann, wenn ich dich liebe und streichle, dann gibst du Ruhe, dann wächst du nicht weiter. So war's. Ich habe 3 Krebse überstanden.
Okay. Ich hätte mit jeder anderen Antwort gelassen, ja. Sage ich stehen, aber es ist ja spannend. Das ist
ja. Es ist ja in gewisser Weise das, was man so Akzeptanz nennt.
Ja.
Um sich dagegen zu wehren, ist eine ganz schlechte Haltung und keine förderliche Haltung, um gesund zu werden. Ja. Es eben akzeptieren, so wie es ist, und damit zu leben. Und ich denke, das ist eine bessere Voraussetzung, als dagegen zu kämpfen, um wieder gesund zu werden.
Ja, und meine Tochter Joanna, die arbeitet bei AstraZeneca. Und ist da eben halt auch in der Krebsforschung. Und da haben wir uns natürlich auch in vielen Gesprächen so ausgetauscht. Ja? Und die hat das auch verstanden, wenn ich ihr gesagt habe, du hör mal, ich liebe meinen Krebs. Ja? Ich akzeptiere ihn. So, und dann gibt er Pfötchen und gibt Ruhe. Und das, ja? Und so war es. Ja? Also ich bin geheilt.
Das ist schon mal eine sehr gute Botschaft. Und
letztes Jahr Weihnachten hatte ich so ein hier diesen Hautkrebs, und da hat er mir halt jetzt das Ohr da halt abgeschnitten. Graue Haare drüber, fertig aus, niemand sieht's. Ich kann Filme drehen, wie immer, und muss nicht Mr. Spock spielen oder sonst was.
Schönheit ist fresh nicht. Barbara sagte gerade, kämpfen war gerade bei dir ein Stichwort sozusagen. Kommen wir mal zu Bernhard an der Stelle. Der Verein ist jetzt, wie viel habe ich jetzt schon ausgerechnet, 23 Jahre, ne? War das jetzt richtig? Ja, wenn ich richtig zugehört habe, hoffentlich. Jetzt hat Barbara gerade von Live-Bildern besprochen, wo die Zerstörung ja weitergeht. Das war ja nichts von vor 10 Jahren, sondern von vor wenigen Tagen und Wochen im Grunde genommen. Wo nimmst du denn die persönliche Energie her, da weiterzukämpfen, den Marathon weiterzugehen?
Ja, ich bin einfach begeistert von dem Prozess der Evolution. Ja, das ist ein bisschen technisch formuliert, das Ganze, aber ich sage es noch ein bisschen, noch ein bisschen deutlicher. Ich bin einfach fasziniert von der Artenvielfalt auf unserem Planeten, die ja durch die Evolution entstanden ist. Und ich kann jedes Mal nur staunen, wenn ich mir Tiersinnungen anschaue, welche Faszinationen, Anpassungen Tier- und Pflanzenarten auf diesem Planeten entwickelt haben, um eben überleben zu können. Und ich kann mich nicht damit abfinden, dass wir Menschen im Moment das 6. große Artensterben in der Geschichte des Lebens verursachen und einfach negieren, dass jede Art, die wir verlieren, dass damit wirklich ein einziges oder einzigartiges Stück der Evolutionsgeschichte für immer verloren ist. Damit kann ich mich nicht abfinden, und das führt mich regelmäßig in den Regenwald und ist sozusagen auch die Motivation meiner Anstrengungen zum Schutz des tropischen Regenwaldes.
Ja, dann lass uns doch, ich glaube, die wenigsten, die jetzt reinhören, behaupte ich jetzt mal, waren schon in Borneo, mich eingeschlossen. Und Barbara hat so das schwierige Bild dargestellt gerade, ne? So, lass uns nochmal das faszinierende Bild darstellen. Also so, wie es vorher war und wie es zum Glück ja auch an großen Stellen letztendlich noch ist. Also beschreib mal so ein bisschen, was man erlebt, wenn man das. Du warst jetzt, Barbara, genau das erste Mal da kannst du ja perfekt.
Die Anreise ist sozusagen, wir sind ja in verschiedene Camps gefahren, wo der Regenwald geschützt wird. Auf dem Wege dahin sieht man halt eben an den Straßen überall den Palmölplantagen und diesen Tagebau. Aber wenn man dann in so ein Gebiet reinfährt, in so ein geschütztes Stück Regenwald, das ist ein Paradies, das muss man sagen. Und genau was Bernhard sagt, diese Vielfalt an Arten, die Töne, die man hört da im Regenwald, das Licht außerdem natürlich, und da merkt man, dass man zu Recht sagt, das sind die Lungen unseres Planeten, nur diese Regenwälder. Das ist ja ein sehr heißes, feuchtes Gebiet, und es ist ein sehr angenehmes Klima im Regenwald, weil der kühlt natürlich. Und man hat das Gefühl, wenn jemand sagt, wir hier so lang gehen, mitten durch den Regenwald, so gibt es ab und zu dann doch so Pfade, wo man lang gehen kann. Dann überleg mal, wie viele tausende Augen uns hier jetzt beobachten. Ja. Überall auf den Bäumen, die unter den Blättern überall sitzen und uns zugucken und sehen, das sollen jetzt nun die, ich nehme der Gipfel der Evolution sein, diese Menschen. Da ist etwas, wo ich eben auch, so wie Bernhard sage, ich kann mich auch nicht damit abfinden, dass der Mensch als das weitest entwickelte Wesen, das kann man ja auch noch mit Fragezeichen versehen, würde ich sagen, an einen direkten Vorfahren, wenn man so einem Affen ins Gesicht guckt, der ist uns so verwandt und wir vernichten diese Geschöpfe und sorgen dafür, dass es die eventuell irgendwann nicht mehr gibt. Das ist mir nicht einfach unfassbar. Und da herrscht eine solche Hybris in den Köpfen, die vielleicht da noch nie gewesen sind und es nicht gesehen haben. Weil wenn es jemand gesehen hat, finde ich es fast unvorstellbar, dass man das dann weitermachen kann. Da muss, ja, ist mir unvorstellbar.
Okay. Das wäre jetzt auch meine Frage. Das berührt einen so sehr, dass du meinst, das tut mir am
besten. Es ist wirklich ein Paradies, das muss man sagen. Es ist so von einer solchen Schönheit und man spürt dieses Vorwort Ur geradezu. Ein Urwald, die es das geben. Ne?
Ja.
Ungestört gewachsen, ohne Einmischung des Menschen, sondern nur für sich vor sich hin und sich entwickelnd. Das ist absolut überwältigend und großartig, ja.
Gab es bei dir, Bernhard, in der Geschichte, du warst schon, wie oft warst du da, weißt du es?
Also in Französisch-Guyana war ich viele Mal in Borneo, 15, 16 Mal. Ganz genau habe ich es schon gar nicht mehr mitgezählt.
Okay. Wahnsinn. Ist das für dich immer noch so faszinierend oder zehrst du von einem einzigartigen Moment so das erste Mal vielleicht?
Also es ist zwiespältig, weil Barbara hat es eindrucksvoll beschrieben, wenn man durch Borneo fährt, da muss man sich schon mit einem unglaublichen Maß an Zerstörung auseinandersetzen. Unglaublich viel Leid, also man sieht wirklich Orang-Utans am Straßenrand sitzen, betteln, die in Plastikhäufen, in Abfallhäufen, gehen nach essbaren Mühlen, also das ist schon belastend, ja. Das ist dann auch nicht so einfach. Aber wir haben schöne Projekte, wo es eben dann auch noch einen intakten Regenwald gibt und einen Regenwald, den wir gekauft haben, den haben die Einheimischen dann Günzburger Regenwald genannt, also Günzburg, die Stadt, aus der ich komme. Und das macht einen schon stolz, das ist dann auch schon ein tolles Gefühl, wenn man ja weiß, dass man zu dem Schutz dieses Stückchen Regenwald jetzt dabei getragen hat.
Ja, ich habe ja auch 2 oder 3 Dinger gekauft. Ne?
Ja, Michael unterstützt uns, seit er dabei war, seit 2003, intensiv. Ja.
Und bist ja zusammengereist. Bei meiner ersten Reise war Bernhard eben dabei. Wir hatten wirklich die Chance und das ist so ein bisschen auch ein Anlass zur Hoffnung, weil eben so beschrieben wurde, mit welcher Schnelligkeit diese beiden Organisationen, gibt es ja schon viele Jahre, und die Zerstörung geht so schnell vor sie. Und wir hatten die Chance, mit einem Helikopter über den Regenwald zu fliegen und die zu sehen, diese großartig im Wälder von oben mit Wasserfällen und Schluchten. Und da sah man, dass es doch noch eine ganze Menge Regenwald gibt, also auch viel Wald, was man eben noch schützen kann, was heute, soweit ich das verstanden habe, fast nur möglich ist, indem man Beete kauft, um dort die Tiere, die man rettet, da wo sie vertrieben sind, wieder auszubilden. Brauchen ja ihren Lebensraum und so brauchen Platz natürlich. Und das ist die nachhaltigste Möglichkeit, diesen Regenwald zu erwerben von diesen Organisationen. Das kostet sehr viel Geld. Deswegen müssen so viele Menschen wie möglich sich dafür interessieren und ihr Herz daran hängen und dann auch ihren Geldbeutel aufmachen, dass diese Schutzgebiete, dass die weiter entstehen geradezu. Ne?
Ja.
Die müssen weiter installiert werden und gekauft werden. Ja.
Vielleicht passiert das ja mit der Folge. Der eine oder andere, der es hört und sich von euren Bildern, die ihr in die Köpfe gerade gemalt habt, sozusagen faszinieren lässt, aber eben auch die erschreckenden Bilder im Kopf hat und sieht, da müssen wir was tun. Jetzt haben wir sehr viel über den Regenwald gesprochen. Ihr seid immer schon mal an den Orang-Utans vorbeigekommen. Lasst uns da ruhig nochmal dazugekommen, ne? Weil ich glaube, Barbara hat es für uns gesagt, es ist, du hast dich als Schauspielerin daran orientiert.
Ja, vor mir. Ich fand sie immer, ich konnte stundenlang zugucken, natürlich erstmal nur ich zu, anders sehr glücklich. Davor sitze und denen zugucken, die sich bewegten, wie sie miteinander kommuniziert haben. Und, ja.
Weil es nicht, wir waren noch auf diesem Boot, ne?
Ja.
Und da kam doch ein Affe und hat eine Banane geholt.
Ja, du hast ihm gegeben.
Habe ich ihm gegeben.
Aber ich merke schon, die hatte sozusagen diverse Begegnungen mit Orang-Utans. Was macht die Faszination der Tiere aus, Bernhard? Erzähl mal was. So eine Begegnung oder.
Ja, da muss ich eine kleine Anekdote erzählen. Wir haben viel Zeit in einem Auswilderungscamp verbracht. Ja. Da werden also die Tiere in den Wald gebracht und von da aus sozusagen in den Regenwald dann entlassen oder ausgewildert. Und man muss diese Camps vergittern, ja. Weil die Tiere sind ja so intelligent, dass sie die Küchen geplündert haben. Also es führte eben dazu, dass wir im Verlauf der Zeit dann eben Gitter hingemacht haben. Und wenn du dann morgens aufwachst, ja, und aus deinem Schlafsack oder die Augen öffnest, aus dem Schlafsack schaust, dann guckst du direkt in die Augen eines Orang-Utans. Aber wir sind sozusagen hinter dem Zaun. Der Orang-Utan ist in der Freiheit und wir sind hier dem Gitter. Ja, also fand ich eine ganz tolle Perspektive. Aber du hast ja auch danach gefragt, was es mit einem macht. Und für mich ist es einfach ein Stück Verpflichtung. Orang-Utans sind unglaublich faszinierende Lebewesen, perfekt angepasst an ihren Lebensraum, mit einer wahnsinnigen Sozialstruktur. Und trotzdem sind sie zu 100% von dem Goodwill ihrer nächsten Verwandten, sprich von uns Menschen, abhängig. Deren Schicksal haben wir in der Hand und wir können das so oder so wenden. Und wenn ich einen Orang-Utan sehe, dann sehe ich einfach die Verpflichtung, dass wir Menschen uns für den Schutz des Lebensraumes der Tiere, sprich den Regenwald und eben für die Orang-Utans selber einsetzen.
Ich denke, wenn man so einem Orang-Utan in die Augen schaut, dann habe ich das Gefühl, ich schaue in die Unendlichkeit zurück. Aber als ob ich, weil ich habe das Gefühl, dass der sehr, sehr weise ist, wenn er schaut.
Ja.
Ja, abgeklärt. Der ist nicht aggressiv, ja. Der kneift nicht die Augen zusammen, der macht sie auf. Und ich gucke da rein und da denke ich, das ist so, ja, also wie ein Blick in die Unendlichkeit zurück. Das habe ich,
ja,
interpretiere ich so.
Ja, ja, aber es ist eine spannende Beschreibung. Ich kann mir das schon so vorstellen, ne, dass man da sozusagen vor allen Dingen im Herzen berührt wird und ja, zum Nachdenken kommt.
Ja, und vor allem
über Jahrhunderte, Jahrtausende lief es ja anders. Ja, und in wenigen hundert Jahren haben wir sehr viel vernichtet gemeinschaftlich, ja.
Ja, und wenn man da im Regenwald ist, ist es ja nicht so, dass man ständig die Orang-Utans über die Straße laufen. Es sind ja Wesen, die in den Gipfeln der Bäume wohnen und man sieht häufig oft nur die Nester, die jeden Tag wieder neu bauen an jedem Abend. Und ich habe ganz nah nur in dem Camp, wo gerettete Orang-Utan-Babys waren. Mhm. Sie von nah sehen können, nur erst waren wir auf Distanz. Die werden dann von Ersatzmüttern erzogen. Genauso wie sie bei ihrer lebendigen Mutter immer mitgehen und alles lernen müssen, weil sie das nicht per Instinkt so wie viele Tiere, die ja instinktiv ihr Verhalten lernen, müssen alles richtig beigebracht bekommen. Und diese kleinen Wesen da, da geht einem das Herz auf, wirklich. Das rührt einen zutiefst an, auch weil man man sieht zusammen mit diesen Ersatzmüttern, sieht dieses tiefe Vertrauen, ja. diese Anhänglichkeit, wie die an diesen Menschen hängen und sich denen so total anvertrauen, das ist wirklich sehr anrühren, weil sie wissen, sie brauchen es. Sie können sich alleine gar nicht helfen. Und das ist eine große Verantwortung und die müssen wir übernehmen, ja. Weil man muss auch wissen, es gibt sogar in Indonesien noch diesen Handel mit Tierbabys, ob das nun Orang-Utans oder Makaken sind oder andere Tiere. Wenn man ein Orang-Utan-Baby oder irgendein Gibbon auf einen Markt, das wird ja immer nur die Babys angeboten, weil sie so süß und entzückend sind, dass klar für eine Mutter sterben muss. Anders kommt man an die Tiere nicht ran. Und das sollen sie klar machen. Ich wusste vorher auch nicht, dass das so radikal ist. Und es wissen viele Indonesier, die das auch niedlich finden, dann auf so einem Markt, so ein kleines Tierchen, dass dafür eine Mutter erstmal getötet werden musste. Ne?
Ja, furchtbar. Okay, das war jetzt in Bildern, glaube ich, von einem Extrem zum anderen. Ne? Ich habe gerade sozusagen das kleine Baby gesehen, wo es in der Schutzstation wieder aufgepampert wird und dann kam jetzt das andere Bild. Dann lass uns bei dem negativen Bild noch bleiben. Ihr habt schon viel über Zerstörung gesprochen, aber ich glaube, man kann sich das nicht so richtig vorstellen, Bernhard. Du hast es jetzt 23 Jahre beobachtet, live, selbst persönlich und natürlich läuft das schon länger. Oder leider. Wie groß, wie dramatisch ist die Zerstörung? Kannst du das beschreiben?
Ja, lass es mich am Beispiel der Orang-Utans so ein bisschen aufzeichnen. 1970 gab es noch ca. 300.000 Orang-Utans. Ja? Auf den 300.000. Auf den beiden Inseln Borneo und Sumatra. Und dazu muss man wissen, dass Orang-Utans früher in ganz Südostasien vorkamen. Also wir haben sie zurückgedrängt auf diese zwei Inseln. Zwischen 1999 und 2015 haben wir über die Hälfte von diesen 300.000 Orang-Utans verloren.
In 16 Jahren.
Ja. Und jetzt 2026 gehen wir davon aus, dass es weniger als 50.000 Orang-Utans noch in freier Wildbahn gibt. Weniger als 50.000. Wir verlieren pro Jahr ca. 2.000 bis 3.000 dieser Wilderei. Natürlich durch den Verlust des Lebensraumes. Das ist die Hauptursache für das Verschwinden von vielen Tier- und Pflanzenarten. Aber wir sind jetzt noch bei weniger als 50.000 Tieren, 2.000 bis 3.000 weniger pro Jahr. Da kann man sich schnell ausrechnen, wann es keine Orang-Utans mehr in die Freiheit. Möglichkeit
kann man schnell errechnen.
Genau, wenn man das hochrechnet auf die gesamte Artenvielfalt, dann gehen wir davon aus, dass wir bis 2050, das ist ja auch nicht mehr allzu lange, ca. 1 Million an Tier- und Pflanzenarten für immer verlieren werden. Und 1 Million, das sind 50% der jetzt bekannten Arten. Ja. Ja, wir gehen davon aus, also jetzt kennt die Wissenschaft 1,8 bis 1,9 Millionen an unterschiedlichen Tier- und Pflanzenarten. Und ja, es gibt Hochrechnungen, dass 1 Million von diesen faszinierenden Geschöpfen in 25 Jahren nicht mehr da sein werden.
Die wir teilweise noch gar nicht kennen. Wir kennen ja noch gar nicht alle. Das kommt ja noch dazu.
Den Großteil der Lebewesen kennen wir noch nicht, ja.
Ja. Wenn du das gerade so dramatisch beschilderst, und da muss man jetzt kein Experte sein, die Zahlen haben für sich gesprochen, ne? Gibt es da nicht so Momente, wo du sagst, den Kampf, den haben wir ja schon verloren?
Also ich möchte es beantworten mit einem Statement von unserem Kollegen Linus Christianto, der in Indonesien ja unsere Schutzprojekte umsetzt und managt, ein ganz toller Mann, der einerseits pessimistisch ist und sagt, naja, den Kampf gegen die großen Mächte, sprich gegen die Palmölkonzerne, gegen die Minengesellschaften, gegen die Holzeinschlagsgesellschaften, den werden wir nicht gewinnen. Es muss darum gehen, dass wir unseren Kindern noch die Chance geben werden, dass die sich in 10, 20, 30 Jahren noch für Regenwald einsetzen können und für die darin lebenden Tier- und Pflanzenarten. Das finde ich ein ganz bewegendes Bild.
Ja. Das kann man jetzt eigentlich nur toppen mit einer Live-Begegnung mit einem Tier. Ihr habt schon die eine oder andere erzählt, ne? Ich würde gerne, ich glaube, solche Bilder machen was mit Menschen, ne? Die Zahlen sind dramatisch, aber ich glaube, ihr seid die Experten als Schauspieler allemal. Was sind sozusagen, oder habt ihr eine Begegnung, ein Tier, die ihr nie vergessen werdet?
Ja, ich will mir sagen, es war halt so ein Moment der Begegnung mit diesen, es waren drei Orang-Utan-Babys etwas unterschiedlichen Alters. Der kleinste war, glaube ich, 1 Jahr. Und die sind ja sehr, sehr lange Baby. Die brauchen die Mutter sehr lange. Ich glaube, sie lag 7 bis 8 Jahre erstmal bei der Mutter, ja. Bis sie alles gelernt haben und wirklich selbstständig leben können. Und der Allerkleinste war für mich besonders berührend, weil der war auch so offen immer erschöpft von allem Lernen. Wenn wird denen beigebracht, wie sie auf Bäumen klettern, dann werden sie auf die Äste gesetzt und hängen sich da dran. Und wenn er auf der Erde gesandt ist, da schaukelt das Ding auch immer noch. War alles doch nicht so ganz sicher.
Ja.
Es ist ja alles sehr niedlich, aber das ist natürlich für ein Tier sehr anstrengend. Und als wir sie hinter zu dritt gesehen haben mit den Ersatzmüttern, da schlief der die ganze Zeit. Und die anderen waren ganz lebendig, kriegen dann solche Futter-Überraschungspaketchen, ob denn dann so besondere Früchte, also besonders leckeres Futter, wird dann so in ein Jute-Tuch eingewickelt und dann kommt da so eine Schnur drum, sodass sie dann auch fummeln und klüpfen müssen, bis sie an der Futter rankommen. Alles auch zum Lernen. Und die beiden anderen waren schwer mit diesen Paketen beschäftigt und der schlief einfach nur. Und etwas, was in den wir haben hier diese großen Stirn mit so ein paar gehenden Openhaken drauf. Und wenn mit geschlossenen Augen war, so eine Nähe von Greis und Baby in diesem Gesicht. Das war sehr anrührend, dieses alte und ganz ganz jung und süß geborene ist, dass ich da so auf eine sehr berührende Art, ja. Die Fan auch selbst nach sich selbst fragen ließ, ja.
Aufhören. Ich glaube auch, Menschen, die schlafen, ob klein, alt oder groß, berühren eigentlich einen auch immer, oder? Also, weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber ich glaube nicht. Ne, das ist so. Und das, ne, so, stimmt, genau. Ja.
Ja. Ja, aber wenn die Augen erstmal offen sind.
Im Schlaf ist man unschuldig.
Ja.
Da haben wir ja nicht handeln können oder muss.
Ja, die Unschuld, die sagt, ist das richtig?
Das passt, ja. Ja, Bernhard, von dir gibt es wahrscheinlich massenhaft solche Begegnungen, oder?
Ja, also ich muss gestehen, ich habe schon wirklich viele faszinierende Tierarten gesehen durch erst im Amazonas-Regenwald von Französisch-Guyana. Und natürlich an dem Borneo. Und ich hatte vorher auch berichtet, dass wir den Orang-Utans wirklich in die Augen geguckt haben, wenn sie da draußen am Gitter hingen. Aber was mich jetzt zuletzt wirklich unglaublich bewegt hat, und Barbara war ja auch dabei, wir haben einen Hubschrauberflug über den Regenwald von Borneo gemacht. Und dazu muss man wissen, dass wenn man durch Borneo fährt, man muss sich mit unglaublich viel Zerstörung auseinandersetzen. Also wenn man so an den Straßen entlang fährt und wir sind Stunden über Stunden durch Borneo gefahren, man sieht ganz viel Zerstörung. Und plötzlich haben wir Regenwald gesehen, wirklich noch in einer großen Fläche. Und das war schon, das hat uns, glaube ich, alle die Tränen auch in die Augen getrieben. Einerseits war es faszinierend und bewegend. Andererseits muss man wissen, dass genau dieser Regenwald sozusagen jetzt schon wieder verkauft wird. Also die Zukunft dieses Waldes, wenn wir nicht mit unserem Projekt Erfolg haben werden. Also einen Wald zu sehen, der wirklich unglaublich schön ist, aber dann auch gleichzeitig zu wissen, dass der verloren ist, wenn wir als Naturschutz keinen Erfolg haben werden, das war schon ein zwiespältiges Gefühl für uns alle.
Ja. Was ist das? Vielleicht kannst du es erklären, die Möglichkeit, diesen Wald zu erwerben, eben durch diese Naturschutzgesellschaften, ob das eure ist oder Fans von Nature oder Passion Regenwald. Da gibt es ja ein neues Gesetz, was das überhaupt erst möglich macht, ne? So wie ich das verstanden habe. Dass man den Regenwald eben kaufen kann, sozusagen.
Genau, also es gibt jetzt wirklich tatsächlich eine ganz neue Option in Borneo, dass man als NGO, also als Nichtregierungsorganisation, als Verein sozusagen mitbieten kann bei dem Erwerb von Regenwaldflächen, mitbieten kann mit den anderen großen Playern. Und das sind leider halt Minigesellschaften, das sind Ölpalmkonzerne, das sind Holzeinschlagsgesellschaften. Aber jetzt gibt es die Möglichkeit, dass wir, wenn wir als Organisation die nötigen Summen auf den Tisch legen, die Konzessionen für große Regenwaldflächen erwerben können. Und da sind wir gerade dran. Also wir, das heißt unsere Partner vor Ort, das ist CAN, Conservation Action Network, also ganz, ganz tolle Menschen, die sich in Borneo sozusagen mit uns gemeinsam für den Schutz des Regenwaldes einsetzen. Dann unsere Kollegen von Fans for Nature, die da ganz federführend dabei sind. Und das ist eigentlich jetzt unser großes Ziel. Wir wollen sagen, genügend Geld zusammenbringen, um eine Konzession zu erwerben, damit dieser Regenwald für 60 Jahre geschützt wird. Und das ist tatsächlich eine ganz einmalige Chance, weil A, gibt es kaum noch Regenwald in Borneo und B, sind jetzt eben die gesetzlichen Möglichkeiten so, dass man auch als NGO sozusagen damit bieten könnte und den Regenwald erwerben kann, um ihn dann zu schützen.
Ich habe davon ja gewesen, sozusagen, und die Frage ist für mich, wie realistisch ist das? Also ist das machbar? Oder wenn ihr, ich meine, ihr hast ja gerade geschrieben, wer die Wettbewerber sind, da sind die Kassen, glaube ich, voller und gefüllter.
Eine Frage des Geldes, würde ich sagen, das kostet sehr viel Geld, ne? Aber da kann man durchaus mitbieten, oder?
Ja, natürlich kann man mitbieten. Also wir kaufen ja heute schon Regenwald, natürlich in kleineren Dimensionen, und wir kaufen den Regenwald von den Kleinbauern. Ja, es gibt eben Regenwald, das sozusagen in kommunaler Verwaltung ist, um es mal technisch zu formulieren, als eben den Menschen vor Ort gehört. Und die, von denen kaufen wir den Regenwald und in dem werden ja auch Orang-Utans ausgewildert. Aber jetzt kann man zum ersten Mal wirklich großflächig Regenwald erwerben. Wir sprechen ja von 38.000 Hektar. Wir brauchen roundabout 1 Million für diese Konzession. Unsere Kollegen von Fans for Nature haben schon einen Teil zusammengebracht und den Rest muss man noch finanzieren. Aber ich mag mir jetzt nicht vorstellen, dass es nicht in Deutschland möglich sein soll, 1 Million Euro für 38.000 Hektar Regenwald, also wirklich ein Naturparadies, auf die Beine zu stellen. Das mag mir nicht sozusagen in den Kopf gehen, dass es nicht gelingen soll. Obwohl es zugegebenermaßen tatsächlich auch eine schwere Aufgabe ist, das stimmt schon.
Aber es gibt doch so viele Superreiche.
Ja, also eine Million ist jetzt, klingt viel Geld, aber ja, in der Verhältnismäßigkeit ist es nicht wirklich viel Geld. Ne?
Autokassen.
Für ein so vermögendes Land ist es kein, sollte das nicht das Problem sein. Da bin ich bei euch. Das sollte eigentlich nicht das Thema sein.
Und die Chance ist einmalig, weil es ist so, wir als Naturschützer erwerben diese Konzession oder das machen die Minengesellschaften. Einer, also der Regenwald wird definitiv sozusagen verkauft werden oder in Anführungszeichen entwickelt werden. Ja.
Verkauft das Land oder die Gemeinde?
Genau, das Land. Das Land verkauft die Konzession für die Nutzung über 60 Jahre. Man kann sich vorstellen, wenn die Minengesellschaft diese Konzession erwirbt, was dann übrig bleibt, sprich gar nichts. Oder eben, und das ist eben neu, auch der Naturschutz.
Das heißt, man hat also als Inhaber dann völlige Freiheit, also ob man den Regenwald stehen lässt oder ob man, also das wäre natürlich Optimum, aber oder wenn man ihn abholzt, holzt man ihn halt ab. Das interessiert
mich. Letztlich ist es natürlich eine Delegierung der Politik, des Staates, der Regierung an NGOs, sich um den Naturschutz zu kümmern, statt
von sich aus da Gebiete als Schutzgebiete zu erklären. Wäre eine Möglichkeit.
Wollen lieber Geld verdienen damit. Und es ist ja ein Glück, dass es dem Naturschutz auch erlaubt wird, da mitzubieten, dass man das kann. Aber es ist eine Delegation der Aufgabe der Regierung letztlich, würde ich mal sagen.
So, wo, wenn man sich belesen möchte, Bernhard, wo findet man weitere Infos, wer sich jemand unterstützen möchte?
Naja, das Beste ist natürlich eine E-Mail an unseren Verein Faszination Regenwald e.V. zu schicken. Dann werden wir natürlich alle nötigen und Informationen sozusagen vermitteln und weitergeben oder sagen, was man denn machen kann. Und also ich sage, wir kaufen Regenwald im kleinen Stil und wir kaufen es im großen Stil. Also wir freuen uns über 10 Euro, brauchen aber am Ende des Tages oder am Ende des Jahres dann 1 Million. Genau. Aber uns
muss die zusammengetrommelt sein?
Und ja, die Zusage muss im Laufe des Jahres gegeben werden. Jetzt muss ich dazu sagen, unsere Kollegen von Fans for Nature haben schon auch eine Basisfinanzierung, also ein Teil ist schon finanziert. Also wir sprechen hier nicht über komplett ungelegte Eier, aber ein erklecklicher Teil steht eben noch offen. Und das müssen wir bis Ende des Jahres müssen wir das hinbekommen, weil wir bis dahin die Unterschrift leisten müssen.
Ja. Und ihr erwerbt dann als Verein den Regenwald und macht ihr was damit oder überlasst die Natur dann sich?
Also nur erwerben, es wäre natürlich viel zu wenig. Wir haben so an den Regenwald, den wir bis jetzt schon erworben haben, da haben wir immer Tierrettungsstationen dabei. Ja? Und Tierrettungsstationen heißt, das sind Ranger, die sich um den Wald kümmern, die auf den Wald aufpassen. Wir arbeiten auch viel mit den lokalen Gesellschaften zusammen, also mit den Menschen, die vor Ort leben. Zum einen, indem wir natürlich ein paar von den Menschen auch anstellen bei uns in unserer NGO, oder eben bei unseren indonesischen Kollegen, um genau zu sein. Wir machen aber auch sehr viel sozusagen Weiterbildung in Anführungszeichen für die Menschen vor Ort und zeigen ihnen den Wert der Natur, den sie sozusagen vor ihrer Haustüre haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, ihr müsst ja das Gebiet dann auch schützen vor Wilderer etc. Das kann man ja schlecht sich selbst überlassen. Ja, okay. Perfekt. Also, wo war es nochmal? Wo findet man nochmal genau die Informationen, Bernhard? Also, wiederholen hilft.
www.verein-faszination-regenwald.de.
Ja, sehr schön. So, jetzt sind wir an der Stelle, wo 5 nach 12 spricht ja gerne über Lösungen. Also, natürlich kommst du mal ein Problem nicht vor und vorbei, wenn man über Lösungen sprechen will. Jetzt ist das natürlich ein Teil des Engagements. Ne? So, das ist schon mal viel mehr als nichts. Sozusagen. Was macht dich optimistisch oder noch optimistischer, dass trotzdem etwas auch vielleicht weltweit sich in dem Thema bewegt? Du bist ja sehr tief drin. Was dich optimistisch stimmt Richtung Schutz des Regenwaldes? Siehst du mehr Engagement dafür?
Naja, optimistisch stimmt mich in der Tat, Menschen wie Barbara kennenzulernen und den Michael, die ihr Herz eben auch dem Regenwald oder bei Barbara den Orang-Utans verschrieben haben. Das im Kleinen, im Großen ist es leider jetzt nicht so, dass sich der politische Wind da völlig dreht. Ja, das kann man jetzt leider nicht sagen. Die Zerstörung des Regenwaldes geht ungehemmt weiter. Gut, in Indonesien haben wir jetzt durch die beschriebenen politischen Änderungen auch die Möglichkeit, etwas zu tun. Und das stimmt mich zumindest jetzt für unser Projekt, stimmt mich das schon optimistisch. Und können wir nur hoffen, dass wir Erfolg haben und es dann natürlich auch Schule machen wird für andere Regenwaldregionen.
Ja, der wäre ja vorher nicht möglich gewesen, ne? In der Größenordnung, so wie ich es verstanden habe.
Ganz, ganz genau.
Gesetzesänderung gewesen, okay. Hatte das sozusagen, jetzt haben wir sehr viel über Regenweidetiere gesprochen. Hat das was mit euch gemacht in eurem Verhalten? Hier, mitten in Deutschland, in Hamburg, in wo auch immer?
Ja, vielleicht noch. Ich habe versucht, auch vorher schon rücksichtsvoll mit der Natur in den Gegenständen, die man braucht, umzugehen. Ich habe seit längerer Zeit, aber das geht natürlich auch nur, wenn man in Hamburg wohnt, habe ich kein Auto mehr. Das brauche ich auch einfach wirklich nicht. Und ich passe auch auf mit Nahrung. Ich esse ganz, ganz wenig Fleisch noch ganz, habe ich noch nicht verzichtet, aber ich passe sehr auf damit und ich passe auch bei Papier und all diesen Dingen hau. Also man wird einfach noch aufmerksamer, wenn man das erlebt hat. Einfach noch aufmerksamer und guckt sich selbst auf die Finger und sagt, jetzt guck da, die Früchte liegen schon wieder in der Plastikschale. Jetzt lass es. Nimm es.
Ja.
Das mit dem Plastik ist eben auch furchtbar, weil auch gerade in dieser Zerstörung durch die Linen und die Kohleabbau in Indonesien sofort eine Müllwüste auch entsteht. Es ist irgendwie, hängt das so eng zusammen, es ist abstoßend, wirklich abstoßend und man schämt sich.
Ja. Also deine Frage zielt ja darauf ab, was wir als Einzelner denn tun können, um Regenwald oder um Natur im Allgemeinen zu schützen. Und die Antwort mag jetzt wahrscheinlich überraschen, aber aus meiner Sicht liegt der Schlüssel bei der Politik. Ja. Ich setze nicht mehr darauf, dass jeder Einzelne von uns sein Verhalten so ändert, dass es am Schluss zu Regenwaldschutz oder Naturschutz im großen Stil führt. Die Politik muss die Strukturen so verändern, dass eben Naturschutz sozusagen umgesetzt wird. Und wir müssen der Politik aber auch das Mandat dafür geben. Ja, wir müssen, ehrlich gesagt, können wir in der Wahl ohne mitentscheiden, welchen Stellenwert Naturschutz bei uns hat. Und ja, die Politik hat aus meiner Sicht tatsächlich den Schlüssel in der Hand, um etwas zum Besseren zu verändern.
Okay, da gebe ich mich, also den Punkt kann ich natürlich verstehen und da mache ich auch einen großen Haken dran. Ne? Aber ja, sozusagen meine Erfahrung ist, ein bisschen Selbstwirksamkeit bei jedem selbst motiviert ihn dann vielleicht auch, das richtige Kreuz und das richtige Mandat zu geben, wenn man selbst sieht, was man bewirkt. Worauf sollte man trotzdem achten? Also, gibt doch bestimmt Punkte.
Man muss sich eben die Ursachen der Natur- und der Regenwaldzerstörung anschauen. Die Hauptursache ist tatsächlich die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben. Also wie wir auf diesem Planeten unsere Lebensmittel produzieren, das lässt für den Rest des Lebens keinen Platz mehr zum Überleben. Ja. Also wie wir uns ernähren, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Und na gut, das ist jetzt auch kein Geheimnis, aber dass der Fleischkonsum in den westlichen Ländern einen unglaublichen Flächen- und Naturverbrauch mit sich bringt, Das ist eben so. Ja. Und damit ergibt sich ja auch so ein bisschen die Antwort auf deine Frage. Also sich bewusst zu ernähren, das ist schon auch ein Schlüssel, den jeder von uns selbst in der Hand hat, um zum Naturschutz beitragen zu können.
Ich erfrage das auch, wenn es jeder euch wahrscheinlich glaubt, schon 100-mal gehört zu haben. Trotzdem hilft es ja manchmal nochmal wieder selbst zu reflektieren. Kein Mensch ist an der Ecke perfekt. Und ich habe gerade, aktuell läuft gerade die Folge von Professor Dr. Pia Münster und Kim Münster. Da haben wir über Landwirtschaft in Deutschland gesprochen. Da war gerade das Thema, die ist gestern quasi rausgekommen. Und da geht es genau um das Thema. Also passt der letztendlich ganz gut. Ja, jetzt sind wir beim Selbst gewesen. Lasst uns vielleicht noch auf das Thema, ich habe hier zwei Schauspieler vor mir sitzen, eine Schauspielerin sitzen. Wie kann Kunst und Schauspiel die Menschen für die Natur sensibilisieren? Also ihr habt es eindrücklich gemacht. Ich glaube, ihr habt tolle Bilder gerade gemalt, die ihr beschrieben habt.
Ich glaube, Sie haben genau das Wort gesagt. Ich glaube, Kunst ist, brauchen wir, um Menschen zu sensibilisieren. Mhm. Und ich glaube auch, Theaterspielen soll die Menschen sensibilisieren für Pro und Contra, sollen ja nicht Meinungen von der Bühne verkünden, sondern Menschen, die sind selber lernen, das kann man, wenn man sensibel und differenziert auf Dinge schaut. Und ich glaube, wenn man sensibilisiert ist, dann kann man nicht umhin, das alles zu sehen, was wir hier beschrieben haben, was auf der Welt vor sich geht und vielleicht dann tatenlos daneben zu stehen und es einfach geschehen zu lassen.
Ich glaube, dass aus so einem
aus einer Erkenntnis dann auch eine Tat und eine Beteiligung entstehen kann.
Nee. So, ja. Und es macht, glaube ich, auch mit einem selbst etwas.
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja.
Michael, möchtest du was ergänzen?
Ich glaube, dass das Theater die Menschen nicht entziehen kann.
Erziehen, glaube ich, auch nicht. Sensibilisieren, aufmerksam.
Ja gut, aufmerksam machen, das hast du dann morgen früh vergessen. Gehst du abends ins Bett und dann am nächsten Morgen. Also ich bin da etwas pessimistisch. Weil der Mensch ist zu ehrgeizig, der ist zu viel auf sich selbst bezogen. Und wir sind schon froh, dass wir überhaupt eine demokratische Verfassung haben und die einigermaßen funktioniert. Aber das ist alles nicht selbstverständlich. Und dieses Hauruck-Verfahren von Menschen, das kennen wir ja auch, vor allem die Reichen, die sind eigentlich die größten Verbrecher, weil denen alles scheißegal ist, ja. Also, ja. Und wenn Musk dann irgendwelche Raketen kaufen will, um zum Mond zu fliegen, wo, das ist halt sein privates Ding, aber was ist das denn für ein Umweltschutz oder wie? Oder Nachhaltigkeit? Es ist doch eine pure Langeweile von, dass einfach ein paar Milliarden aus der Portokasse bezahlt werden. Das ist ihm doch alles sowas von scheißegal. Gut, also das ist immer die Frage, überhaupt die Schere zwischen Reich und Arm in Deutschland. Also das ist ja auch, also da versagt ja auch in vielen Dingen die Politik und ja.
Aber also Enricos Frage war ja, inwieweit Kunst Menschen sensibilisieren kann. Ja. Ich meine, du bist zwar mit in den Regenwald gefahren, um Menschen zu sensibilisieren. Ja. Und in einer Eingangsszene in unserem ersten Film sagt er, jetzt drehe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Film, ohne Schauspieler zu sein.
Ja.
Also du hast zwar nicht deine Schauspielkunst, aber die Tatsache, dass du ein bekannter Schauspieler bist, schon dafür eingesetzt, um Menschen für den Regenwald und die Art,
wie wir gemacht haben, zu sensibilisieren. Eine Dokumentation und keine Kunst. Also, da habe ich ja nichts gespielt, sondern du hast einfach die Stunden, die wir verlebt haben, die wurden einfach gefilmt. Na, ja. Das ist ja keine Kunst. Das ist einfach nur eine Dokumentation.
Also wenn ich als Außenstehender so ein Mistfeedback geben darf an der Stelle, ich bin zwar nicht gefragt gerade, aber ich bin ja der Fragende, aber ich kann sagen, ich beeindruckt, dass ihr das tut, zu sagen, und dass ihr eure Sichtbarkeit, die ihr ja habt, eure Bekanntheit, dass das was auslöst. Man merkt das vielleicht selbst nicht als Betroffener unmittelbar, aber wir unterschätzen unsere Wirkung oder sozusagen generell, die wir nicht sehen. Also, ne, also Menschen, die einfach nur wahrnehmen, aha, die Barbara, der Michael, die engagieren sich da, ne, und sozusagen in einem guten Alter sind da unterwegs, reißen irgendwelche, sind da auch Strapazen, Reisestrapazen auf sich, um auf die Missstände aufmerksam zu machen und auf die Lösung. Ich glaube schon, dass das, dann sollte das nicht unterschätzen. Also ich wundere das und sage da stellvertretend für diejenigen, die das ähnlich sehen, einfach nur danke. Und ich bin mir sicher, Bernhard ist einer, denn der hat euch ja irgendwie angesprochen, wer auf wem zuerst über den Weg gelaufen ist. Also würde ich gerne so machen. Ich sehe schon, uns rennt die Zeit so ein bisschen davon. Das ist immer so. Ich komme immer irgendwann ins Plaudern. Und es gibt so viele spannende Themen. Lass uns ein bisschen nach vorn gucken. Ne? So, die nächsten 10 Jahre. Was wünscht ihr euch, was in 10 Jahren zum Thema Regenwald erreicht ist? Wer auch immer dazu was sagen will.
Also die Menschheit hat sich ja schon die Verpflichtung auferlegt, dass bis 2030, das sind keine 10 Jahre mehr, sondern noch kürzer, dass bis 2030 30% der natürlichen Lebensräume unter Schutz gestellt werden sollen. Diese Verpflichtungen, die haben uns ja selbst schon auferlegt. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns endlich auf den Weg dazu aufmachen. Also wir sind weit davon entfernt, diese Verpflichtung einzuhalten, die wir uns gestellt haben. Aber das Ziel, uns wieder präsent zu machen und dann eben uns da wirklich auf den Weg zu machen, das würde ich mir tatsächlich wünschen.
Ja, genau, das würde ich mir auch wünschen. Das ist ja nicht ohne Grund, dass es diese Ziele gibt.
Ja.
Und die sind natürlich immer gefährdet, gerade wir sind in einer entsetzlichen Situation in der Welt, wo es um die Gefahren in der Wirtschaft geht. Und das ist immer eine große Gefahr für alle solche Pläne. Ne? Das kostet, wie wir ja auch gesagt haben, alles sehr viel Geld. Und das gehört einfach unendlich viel Mut und wirklich tiefe Überzeugung dazu, das zu verwirklichen. Und das wäre auch mein größter Wunsch, dass das umgesetzt würde. Und man kann nur alles dafür tun, und reden, dass das wirklich geschieht.
Ja, ja. Und das tut ihr drei ja auf alle Fälle an der Stelle. Und ja, ich glaube, das liegt ja in der Natur des Menschen. Wir setzen uns Ziele und es gibt ja eine Menge Ziele. Und irgendwie haben wir immer mal so ein Thema bei der Umsetzung an der Stelle. Aber wir sehen es ja gerade anhand der steigenden Öl- und Gaspreise dann doch wieder allen gerecht wird, ach, erneuerbare Energien wäre doch ein gutes Thema. Ne? Und das eine schließt ja das andere immer gar nicht aus. Eine Umstellung muss ja nicht immer was Schlechteres sein, im Gegenteil. An der Stelle, und dann hilft das auch am Ende generell weltweit. Lasst uns unseren fünften am Tisch noch zu Wort kommen, der hier nicht sitzt, der Orang-Utan, der aber öfter schon am Tisch saß. Was würde er uns Menschen heute sagen? Lasst ihn zuletzt zu Wort kommen in dieser Folge, bevor ihr dann nochmal zurückkommt.
Der würde sagen, lasst uns in Ruhe. Lasst uns Luft zum Atmen und Raum zum Leben. Das würden uns die Orang-Utans vermutlich nicht nur sagen, sondern sie hätten recht, wenn sie es uns ins Gesicht schreien würden. Lasst uns Platz zum Leben.
Ja, das würde ich auch sagen, weil wir sollten sie da lassen, wo sie hingehören und ihnen ermöglichen, da weiterzuleben und das Beste für sie. Und ich glaube, das wünschen sie sich auch. Und wenn sie uns angucken, hat man das Gefühl, dass sie das brauchen.
Dann hören wir auf diese weißen Tiere. Michael hat es vor uns gesagt, was macht etwas mit dir, wenn du ihn in die Augen siehst. So, dann sind wir schon wieder, ist schon wieder eine Stunde rum, aber ich würde trotzdem mit euch natürlich noch die berühmt-berüchtigten 5x5 machen. Also würde euch bitten, einfach kurz den Satz zu vervollständigen. Ich würde es gerne mit euch dreien machen, wenn wir schon drei Gäste haben. Oder eben dann sozusagen die Frage zu beantworten. Ihr seht gleich, worum es geht. Ich, Barbara, Bernhard oder Michael, stehe für Ladies First.
Für Nachhaltigkeit.
Michael. Ich stehe dafür, dass Menschen neugierig sind und nicht ihrem ausgezirkelten Leben alleine sind, sondern vielfältig über Probleme nachdenken und den Alltag mal vergessen, um auch für sich selber einfach wissbegierig zu sein, um sein Bewusstsein für Probleme in der Welt zu erhalten.
Mhm. Bernhard, du darfst den Reigen schließen.
Ja, ich stehe für eine Begeisterung für die Vielfalt des Lebens auf dieser Erde. Wie ich schon gesagt habe, ich bin einfach ein absoluter Fan der Evolution. Und
einem Schlagwort noch was dazu sagen, ja, auch an Nachhaltigkeit. Ich glaube, ich dachte, ich sollte im Rahmen dieses Themas reden. Ich glaube, ich stehe dafür oder wünsche mir Solidarität zwischen den Menschen. Und ich denke mir, dass die Solidarität zwischen Menschen, wenn es die wirklich gibt, die Solidarität auch mit den Tieren und der Natur erzeugt.
Ihr lebt der Solidarität mit den Tieren. Sehr schön, sehr toll. Und ihr hättet jetzt mal sehen sollen, wir haben ja kein Bild beim Podcast, wie gerade die Augen alle aufblühten. Es war schon ein sehr gutes Bild. Also es ist euch selber gar nicht so bewusst, aber mir ist es, war sofort die Gesichter, kamen sofort in Strahlen. Wir sind noch nicht 5x5, wir waren erst bei der 1. Nachhaltigkeit heißt für mich.
Ja, dann kann ich sagen, dass ich schmeiße so gut wie nie etwas weg. Meine Nachbarn, die bewundern mich immer, wie dickköpfig ich bin im Reparieren. Wenn mir irgendwie ein Unglück passiert, wenn irgendwann was kaputt geht, weiß ich sofort, wie ich es reparieren werde. Und das tue ich auch. Ja. Und man sagt, du, jeder hätte das Ding doch sofort in Abfall geworfen. Dann sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Nachhaltigkeit. So.
Ja, sehr gut.
Ja, sich zu überlegen bei Dingen, die man braucht, ob man sie wirklich braucht oder ob man einfach nur was kaufen will und noch was kaufen, um irgendwie sich, was weiß ich, an die ich mache es ja Glücksgefühle oder Belohnungsgefühle, sich zu überlegen, dann, wenn man was kaufen muss, was man kauft, das ist keine, möglichst kein Plastik, das ist wirklich etwas, was der Natur so schadet, weil es überall rumfliegt und irgendwann die Meere verseucht und die Tiere tötet. Also, dass man bewusst mit Dinge, die man braucht und mit denen man sich umgibt, genau, dass man sie nicht so wegschmeißt, sondern dass man Materialien benutzt, die einen auch länger begleiten können. Nicht diesen Wegwerfmentalität, sich da auch ein bisschen von zu befreien, wozu die auch abgeraten werden. Ständig werden wir dazu angehalten. Und man muss Widerstand leisten, was das betrifft.
Ja, das stimmt. Wenn ich bei Rewe einkaufen gehe und habe vergessen, eine Einkaufstüte mitzunehmen, passiert noch manchmal, liegt er im Kofferraum, eben keine Tüte. Manchmal tue ich da immer eine rein damit, und irgendwann vergesse ich es auch und dann habe ich keine. Und dann muss ich da eine kaufen. So, und die, mit der komme ich nach Hause und dann falte ich die wieder ganz schön zusammen und lege sie da hin und das nächste Mal und zinke sie, gehe mit der Einkaufstüte da wieder einkaufen und nicht, dass man an der Kasse dann sagt, und die Tüte müssen Sie bezahlen. Sag ich, nee, das ist meine, da steht schon MM drauf. Na, so.
Ja.
Ja, na, also.
Sehr gut.
Na, ich spare, wo es nur geht, weil ich finde, Papier, wie viele Bäume werden dafür abgeholzt? Ja? Ich, wenn ich Notizen mache, habe ich so ein Ding, so ein kleines Heft, schreibe ich entweder Einkaufsliste oder einen Gedanken oder irgendwie was drauf. Und wenn der Zettel so groß ist und ich habe nur einen Satz, dann schreibe ich den Satz und schneide ich das aus dem Papier aus, lege es hin und den Rest des Papiers benutze ich für das Besondere.
Das ist nicht
schlecht. Das ist auch sehr besonders.
Ja, ich bin da also fast fanatisch. Ja, weil, also ich gehöre überhaupt nicht zur Wegwerf-Generation. Ne?
Sehr gut, sehr gut. So, wir sind. Bernhard, du darfst noch reinschließen. Wir sind immer noch bei der Nummer 2 von 5.
So, ja. Ja, ich fasse mich kürzer. Nachhaltigkeit heißt für mich so zu leben, dass Tiere und Pflanzen auch Platz zum Leben haben. Sprich, so zu leben, dass eben natürliche Lebensräume einigermaßen erhalten werden können.
Okay. Lass uns gleich bei dir mit der 3 weitermachen. Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich niemals
Fleisch essen.
Peter ist bei Ben Grübel. Schweine,
ja, hast du die Antwort schon?
Ich,
ja. Bezüglich Nachhaltigkeit, würdest du privat nie
Teakholz kaufen?
Was?
Teakholz kaufen.
Teakholz kaufen.
Ja.
Okay. Und Barbara?
Ja, das würde ich auch auf jeden Fall niemals tun. Dieses Tropenholz, wo wir gesehen haben, wie der Wald dafür verlichtet wird, um, weiß ich nicht, irgendwelche Terrassen zu belegen oder so. Nein, das würde ich auch niemals tun. Und ich würde auch eigentlich sagen, ich möchte niemals Essen wegwerfen. Und es tut mir bitter weh, wenn ich es manchmal tun muss, weil das etwas doch schindlig geworden ist, bevor ich es wirklich gegessen habe. Das hat aber auch, glaube ich, bei Michael und mir mit unserer Generation zu tun. Ne? Wir haben noch Zeiten erlebt, wo diesem alles so zur Verfügung stand. Sind anders erzogen, glaube ich, noch. Ich glaube, dieses Wegwerfen und Verkonsumieren ist in den Jahren, wo wir schon älter waren, hat sich das gesteigert und das muss weniger.
Über Lebensmittelvernichtung haben wir schon gesprochen. Tja, man sehr abgelassen, was man da machen kann. So, sind wir noch bei Bernhard. Letzter Punkt. Sind wir von den 4x5. Die letzten 2 Punkte gebe ich dir jetzt sozusagen. Welche Frage habe ich euch noch nicht gestellt, wahrscheinlich eine Menge, aber welche Frage möchtest du ihr gemeinschaftlich noch beantworten?
Für uns alle?
Ja. Oder für euch tun?
Die Frage, ob Aufgeben eine Option ist, und die darf ich jetzt auch für alle beantworten, dass die Antwort ganz klar nein. Wir werden uns weiterhin für den Schutz des tropischen Regenwaldes und der Orang-Utans einsetzen und freuen uns über jeden Unterstützer und Mitspieler sozusagen.
Ich habe auf meinem auf dem Tankdeckel meines Autos, so einem roten Fiat, habe ich immer noch den Aufkleber. Nein, danke, kein Palmöl. Aber es interessiert natürlich keinen. Ne? Aber ich habe es drauf. Ja, gut. Das ist wie soll ich. Ja.
Ja. Okay.
Man engagiert sich für etwas, was Sinn. Nein. Es ist zwar vergebens, aber nicht sinnlos, hat Jaspers mal gesagt.
Und aufgeben ist keine Option.
Ja,
ich sehe es gerne. Aufgeben ist keine Option. Und ich habe euch alle nicken sehen, als das Bernhard gesagt hat. Ja, so gerne ich mit euch weiter plaudern würde, aber leider ist die Zeit für die heutige Folge vorbei. Das waren heute meine Gäste Barbara Nüsse, Michael Mendel und Bernhard Lohr. Herzlichen Dank an euch drei, dass ihr meine Gäste wart hier bei 5 nach 12. 3 Menschen aus unterschiedlichen Welten, aus Theater, Film und Medizin, die eine gemeinsame Leidenschaft verbindet, und ich denke, das ist definitiv rübergekommen. Der Schutz des Regenwaldes, speziell in Borneo, und seinen einzigartigen Artenvielfalt, unter anderem mit den Orang-Utans. Wir haben heute gehört, wie faszinierend dieser Lebensraum ist, aber auch, wie schnell er verschwindet. Und trotzdem bleibt etwas Entscheidendes: Hoffnung. Aufgeben ist keine Option. Ich wiederhole den Satz gerne nochmal. Denn überall dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen Projekte der Transformation starten, wird es hoffentlich niemals 5 nach 12. Wenn ihr mehr über das Engagement erfahren möchtet oder noch besser unterstützen wollt, www.verein-faszination-regenwald.de. Der ist heute schon gefallen. Geht unbedingt auf die Seite, da könnt ihr noch mehr Informationen finden und sehr, sehr gern unterstützen. Wenn ihr wissen wollt, was wirkt, abonniert 5 nach 12. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Bis bald bei 5 nach 12. Bleibt wachsam, bleibt neugierig und bleibt engagiert. Dankeschön.